Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast.
Shutdown der Zentralbank. Ein Diskurs zwischen Philipp Bargus und Guido Hülsmann. 17. Dezember 2025 von Jörg Guido Hülsmann und Philipp Bargus. Am 20.10.2025 veröffentlichte Philipp Bargus auf unserer Website seinen Beitrag Kreditgeld, Pesos, Dollars und Argentinien, der später auch auf Englisch erschien und in welchem es um die potenziellen Auswirkungen der Schließung der argentinischen Zentralbank auf den Wert des Pesos ging. Daraufhin erwiderte Jörg Guido Hülsmann mit seinem Beitrag Closing a Central Bank – Comment on Bargus auf der Website des Mises-Institut Auburn, Alabama, USA, dem wiederum eine Gegenerwiderung von Philipp Bargus folgte. So entstand eine englische Artikelserie aus insgesamt 8 Beiträgen, welche die Autoren nun dankenswerterweise auf Deutsch für unsere Leser zur Verfügung stellen. In 4 Doppelbeiträgen lesen Sie jeweils zuerst die Erwiderung von Jörg Guido Hülsmann und sodann die Gegenerwiderung von Philipp Bargus. Heute beginnen wir mit dem ersten Doppelbeitrag. Schließung einer Zentralbank. Kommentar zu Bargus. 29. Oktober 2025, Original auf Englisch, von Jörg Guido Hülsmann. Philipp Bargus hat gerade einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er erklärt, was mit der Nachfrage nach Pesos passiert wäre, wenn Javier Milei am ersten Tag seiner Amtszeit die Zentralbank geschlossen hätte. Er argumentiert, dass eine solche Schließung die stark inflationären Tendenzen, die in Argentinien bei Amtsantritt von Präsident Milei herrschten, noch verstärkt hätte. Er schreibt, Zitat, die Nachfrage nach Pesos wäre gesunken, weil es keine Hoffnung mehr gegeben hätte, dass die Zentralbank den Pesos jemals in Dollar umtauschen würde. Die Argentinier hätten versucht, ihre Pesos auf dem Markt gegen Dollar zu verkaufen. Der Peso-Wechselkurs wäre zusammengebrochen. Darüber hinaus hätte die Schließung der Zentralbank bedeutet, dass sie keine Zinsen mehr auf ihre verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsbanken gezahlt hätte. Ein großer Teil der Investitionen der Geschäftsbanken wäre wertlos geworden. Die daraus resultierenden Verluste hätten zu einem Zusammenbruch des argentinischen Banken- und Finanzsystems geführt. Es wäre zu Chaos, Panik und sozialen Unruhen gekommen. Der Vertrauensverlust in den Peso hätte sich beschleunigt. Die Argentinier wären zum Dollar geflohen. Aber der Peso würde nicht verschwinden, solange er in den Augen seiner Nutzer noch Kaufkraft besäße, sondern nur dann, wenn er aus der Sicht seiner Inhaber praktisch keinen Tauschwert mehr hätte. Mit anderen Worten, verschwinden bedeutet, dass es zu einer extremen Inflationsrate gekommen wäre, ähnlich wie bei einer Hyperinflation des Pesos. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das durch die rasche Abwertung des Pesos verursachte Chaos wie in einer hyperinflationären Situation von der Opposition für einen Staatsstreich ausgenutzt worden wäre. Zitat Ende. Dieses Argument trägt nicht sehr weit. Aber es berührt einige wirtschaftliche Grundsätze und verdient daher 4 kurze Anmerkungen. Erstens legt Professor Bargus nicht klar dar, was genau die Einlösbarkeit oder Konvertierbarkeit des Pesos in US-Dollar bedeutet. Handelt es sich um eine feste Wechselkursbindung oder lediglich um die Möglichkeit, Pesos zu einem variablen Kurs in Dollar umzutauschen? Die Chance, dass Pesos in Zukunft in irgendeiner Form in Dollar umgetauscht werden. Wenn wir vom letzteren Szenario sprechen, dann wird die Konvertibilität des Pesos durch die Abschaffung der Zentralbank eindeutig nicht in Frage gestellt. Nehmen wir also an, dass mit dem möglichen Verschwinden der Zentralbank keine Hoffnung mehr bestanden hätte, dass der Peso zu einem festen Kurs in Dollar konvertierbar wäre. Ceteris paribus, wie Bargus erklärt, und wir stimmen ihm zu, hätte dies die Nachfrage nach Pesos verringert. Aber wie wichtig ist dieser Faktor? So wie Philipp Bargus es darstellt, ist es nur ein kleiner Schritt von diesem Rückgang der Geldnachfrage zur Hyperinflation. Hyperinflation entsteht jedoch nicht allein durch einen Vertrauensverlust, sondern durch einen Vertrauensverlust in Verbindung mit einer enormen Zunahme der Geldmenge. Die Abschaffung der Zentralbank bedeutet jedoch nicht, dass die Geldmenge zunimmt. Wie wir bereits gesagt haben, bedeutet sie die Zerstörung der Hoffnung, dass der Peso zu einem festen Kurs in Dollar umgetauscht werden kann und damit, ceteris paribus, einen Rückgang der Pesos-Nachfrage. Dies ist einer von mehreren Faktoren, die die Geldnachfrage belasten. Ist er wichtiger als das gleichzeitige Verschwinden des ununterbrochenen und erheblichen Anstiegs der Geldmenge? Das darf man bezweifeln. Zweitens müssen wir berücksichtigen, dass die Zentralbank Geld über Kredite schafft. Die Schließung der Zentralbank würde daher bedeuten, dass ausstehende Kredite nicht verlängert würden und die Geldmenge in einen freien Fall geraten würde. Wie hätte dies zu einer Preisinflation oder gar einer Hyperinflation geführt? Drittens berücksichtigt Professor Bargus zwar einen entscheidenden Faktor, den Zusammenbruch des argentinischen Banken- und Finanzsystems, der auf die Abschaffung der Zentralbank folgen würde. Aber auch hier irrt er sich hinsichtlich der Folgen für das Preisniveau. Ceteris paribus führt ein solcher Zusammenbruch zu deflationären Effekten oder sogar zu einer Deflationsspirale, da die Geldmenge im weiteren Sinne bei einem Zusammenbruch der Geschäftsbanken zusammenschrumpft. Nur wenn gleichzeitig die Geldbasis massiv erhöht wird, also wenn die Zentralbank die Geschäftsbanken rettet, geht dies mit Preissteigerungen einher. Dies wäre jedoch unmöglich, wenn die Zentralbank geschlossen würde. Viertens argumentiert Philipp Bargus, dass der Zusammenbruch des Banken- und Finanzsystems zu Panik und sozialen und politischen Unruhen führen könnte. In diesem Punkt stimmen wir zu. Es ist gerade die Hauptaufgabe jedes Reformers, diese Art von Problemen zu antizipieren, die Bevölkerung darauf vorzubereiten und vorübergehende Maßnahmen zu ergreifen, um den Schwächsten in der Übergangsphase zu helfen. Wenn dieses Problem jedoch als Vorwand genommen wird, um die Zentralbank nicht abzuschaffen, dann verlassen wir den libertären Ansatz und schließen uns den Etatisten an. Der bekannte Sozialist Yannis Varoufakis hat diese Inkohärenz erkannt und argumentiert, dass Javier Milei kein Libertärer sei, sondern den Oligarchen Argentiniens verpflichtet. Er erklärte, Zitat, wenn Sie, im Gegensatz zu mir, wirklich an die überlegene Weisheit der Märkte glauben und Argentinien von politischen Zwängen befreien wollen, die dem Marktmechanismus auferlegt sind, welchen Markt würden Sie dann zuerst liberalisieren? Sicherlich den Geldmarkt. Welche Preisverzerrung würden Sie zuerst mit Ihrer Kettensäge beseitigen? Zweifellos den festen oder begrenzten Wechselkurs. Und was tun Sie als letztes? Genau das, was Milei getan hat. Sie leihen sich Zillionen von Dollar, häufen sie auf einen bereits unerträglichen Berg von Staatsschulden und verhindern so, dass der Geldmarkt den Wechselkurs ihrer Währung frei wählen kann. Zitat Ende. Hoffen wir also, dass der Wahlerfolg vom vergangenen Sonntag die Regierung Milei endlich dazu veranlasst, das Zentralbankwesen abzuschaffen. Sie muss keine Preisinflation befürchten, aber sie muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Bevölkerung auf die kurzfristigen Härten vorbereiten, die eine solche Reform wahrscheinlich mit sich bringen wird. Das Schließen der argentinischen Zentralbank. Eine Antwort an Professor Hülsmann. 3. November 2025. Original auf Englisch von Philipp Bargus. In einem aktuellen Kommentar antwortet Professor Hülsmann auf meinen Artikel, in dem ich Ludwig von Mises Einteilung von Geld in Warengeld, Kreditgeld und Fiatgeld erkläre und diese Einteilung auf den historischen Fall Argentiniens im Dezember 2023 anwende, als Javier Milei sein Amt antrat. Es ist wichtig, sorgfältig zwischen Theorie und Geschichte zu unterscheiden. Theorie ist universell und a priori. Sie bietet die konzeptionelle Struktur zur Interpretation kontingenter historischer Ereignisse. Historiker wenden Theorie auf Einzelfälle an, um die Vergangenheit zu verstehen. Professor Hülsmann widerspricht meiner historischen Interpretation und kontrafaktischen Analyse, insbesondere in Bezug auf die Frage, was mit der Nachfrage nach Pesos geschehen wäre, wenn Javier Milei die Zentralbank an seinem ersten Tag im Amt geschlossen hätte. Ich argumentiere, dass die Argentinier bereits dabei waren, den Peso zugunsten des Dollars aufzugeben und dass die Schließung der Zentralbank diesen Prozess beschleunigt hätte. Der Peso hätte aufgehört, als Geld zu fungieren, und seine Kaufkraft hätte sich dem Nullpunkt genähert. Eine Ansicht, die Professor Hoppe zumindest implizit unterstützt hat. Zitat, der Peso würde verschwinden, das ist gut, dann verwenden die Menschen Dollar statt Pesos. Zitat Ende. Professor Hülsmann teilt jedoch diese Interpretation eines hyperinflationären Zusammenbruchs des Pesos nicht. Im Kontext seiner kontrafaktischen Bewertung wirft er mehrere interessante theoretische Fragen auf. Ich werde auf 4 Punkte eingehen und mit einer sachlichen Klarstellung abschließen. Erstens, Schließung der Zentralbank und die Geldmenge. Professor Hülsmann argumentiert, dass wenn die argentinische Zentralbank am ersten Amtstag von Milei geschlossen worden wäre, ausstehende Kredite nicht verlängert würden und die Geldmenge in einen freien Fall geraten würde. Es stimmt, dass, wenn die Zentralbank verschwindet, auch ihre Kredite an Geschäftsbanken verschwinden würden. Letztere würden die entsprechenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen abschreiben. Auch die Mindestreserveanforderungen würden verschwinden. Daher würde das Verschwinden der Zentralbank durch Reserveregulierungen keinen deflationären Druck erzeugen. Eine Kreditkontraktion könnte jedoch auftreten, wenn Geschäftsbanken aus Angst vor einem Bankrun freiwillig ihre Reservequoten erhöhen oder wenn Verluste bei Zentralbankverbindlichkeiten direkt einen Run auslösen. In diesem Fall würden die Banken die Kreditvergabe reduzieren, wie Professor Hülsmann hervorhebt. Doch während Professor Hülsmann in seinem dritten Kommentar den Zusammenbruch des Bankensystems und seine deflationären Auswirkungen diskutiert, bleibt unklar, wie sich sein zweiter und dritter Punkt inhaltlich unterscheiden. Darüber hinaus ist in Argentinien einer der Hauptindikatoren, die Banken dazu bewegen könnten, Kredite einzuschränken, der Devisenkurs selbst. Ein starker Anstieg des Dollarpreises signalisiert einen bevorstehenden Bankenansturm. Da der Peso an Wert verliert, erwarten die Einleger weitere Verluste und eilen, Gelder abzuheben, um diese gegen Dollar umzutauschen, was die Banken dazu veranlasst, Kredite zurückzufordern und ihre Kreditvergabe einzuschränken. Daher geht der Einbruch der Peso-Nachfrage und der daraus resultierende Anstieg der Peso-Preise eher der Kreditrestriktion voraus, als dass er zeitlich folgt. Diese Abfolge unterstreicht, dass monetäre Krisen von Erwartungen getrieben werden. Wirtschaftssubjekte passen ihre Kassenhaltung in Erwartung weiterer Abwertungen an und bestätigen damit den Nachfragerückgang, der die Spirale auslöst. Zweitens, der Zusammenbruch des Bankensystems. Der Zusammenbruch des argentinischen Bankensystems hätte die Unsicherheit erhöht und damit die Nachfrage nach Geld. Historisch gesehen haben in Argentinien jedoch Phasen der Unsicherheit immer zu einer steigenden Nachfrage nach US-Dollar geführt, nicht nach Pesos. Aus historischer Sicht folgt daraus, dass selbst wenn ein Zusammenbruch des Bankensystems den Peso-Bestand reduziert hätte, dies gleichzeitig die Dollarisierung beschleunigt hätte. Ein Prozess, der bereits im Gange war. Drittens, theoretische Ursachen der Hyperinflation. Die interessanteste theoretische Frage betrifft die Ursachen der Hyperinflation, verstanden als eine Situation, in der die Preise ausgedrückt in Geldeinheiten ins Unendliche steigen. Das heißt, die Währungseinheit verliert jegliche Kaufkraft. Es gibt eine Demonetarisierung. Professor Hülsmann schreibt, Zitat, so wie Philipp Bargus es darstellt, ist es nur ein kleiner Schritt von diesem Rückgang der Geldnachfrage zur Hyperinflation. Hyperinflation entsteht jedoch nicht allein durch einen Vertrauensverlust, sondern durch einen Vertrauensverlust in Verbindung mit einer enormen Zunahme der Geldmenge. Zitat Ende. Diese Sichtweise impliziert, dass Hyperinflation oder Demonetisierung nicht stattfinden kann, wenn die Geldmenge konstant ist. In diesem Fall könnte selbst ein Fiat-Geld wie der Peso, wenn seine Menge konstant ist, nie aufgegeben werden, da seine konstante Geldmenge einen vollständigen Nachfrageverlust verhindern würde. Aber eine solche Schlussfolgerung erscheint fragwürdig. Der entscheidende Punkt ist, dass ein Rückgang der Geldnachfrage einem Anstieg des Angebots gleichkommt. Daher kann es selbst bei konstanter, nominaler Peso-Menge zu einer Hyperinflation kommen, wenn die Nachfrage nach Pesos auf Null sinkt. Fiat-Geld beruht letztlich auf Vertrauen, der Erwartung, dass andere es im Tausch akzeptieren. Ohne Vertrauen in seine Geldnatur ist es einfach bunt bedrucktes Papier. Sobald dieses Vertrauen schwindet, kann es zu einer sich selbst verstärkenden Spirale kommen. Sinkendes Vertrauen verringert die Geldnachfrage, was die Kaufkraft senkt und wiederum das Vertrauen weiter untergräbt. Selbst mit einem konstanten Geldangebot kann eine Fiat-Währung somit ihre monetäre Funktion vollständig verlieren, sobald das gegenseitige Akzeptanznetzwerk zusammenbricht. Historisch gesehen war Argentiniens Peso Ende 2023 bereits in eine solche Spirale geraten, ausgelöst durch massive monetäre Expansion und die Verschlechterung der Bilanz der Zentralbank unter Präsident Alberto Fernández. Selbst wenn weitere Anstiege der Geldmenge ausgeblieben wären, hätte der Vertrauenszusammenbruch endogen weitergehen können, da die Spirale bereits in Gang gesetzt war. Das Ende der Hoffnungen einer künftigen Eintauschbarkeit des Pesos in Dollar, das heißt das Ende seines Kreditgeldcharakters, und der Zusammenbruch des Bankensystems hätten den Prozess eher beschleunigt als gestoppt. In Zeiten der Unruhe fliehen Argentinier zum Dollar, ihrem traditionellen Zufluchtsort. Viertens, Übergangsmaßnahmen und die Rolle des Staates. Professor Hülsmann macht einen aufschlussreichen Punkt zur Rolle der Regierung bei der Währungsreform. Zitat: Es ist gerade die Hauptaufgabe jedes Reformers, diese Art von Problemen zu antizipieren, die Bevölkerung darauf vorzubereiten und vorübergehende Maßnahmen zu ergreifen, um den Schwächsten in der Übergangsphase zu helfen. Zitat Ende. Er scheint vorzuschlagen, dass steuerfinanzierte Transfers in dieser Phase gerechtfertigt werden könnten. Tatsächlich ist das Übergangsproblem für Libertäre und Anarchokapitalisten, die von der heutigen staatlichen Ordnung zu einer freien Gesellschaft übergehen wollen, nicht trivial. Sollten alle staatlichen Eingriffe über Nacht abgeschafft werden? Oder sollten einige vorübergehend bestehen, um soziale Verwerfungen zu vermeiden? In Milleys ersten Monaten im Amt bis Juni 2024 wuchs die erweiterte Geldbasis weiter. Ein abrupter Stopp der Geldschöpfung hätte laut einigen Beobachtern Unruhen auslösen können. Professor Hülsmann scheint vorzuschlagen, dass eine begrenzte Besteuerung ein besseres Übergangsinstrument als die fortgesetzte monetäre Expansion gewesen sein könnte. Ich möchte diese Frage hier nicht klären, sondern einfach darauf hinweisen, dass beide Maßnahmen staatliches Handeln implizieren, einmal durch Inflation und einmal durch Besteuerung. Fünftens, Staatsverschuldungen und das Wechselkursregime in Argentinien. Am Ende seines Kommentars zitiert Professor Hülsmann den postkeynesianischen Marxisten Yanis Varoufakis. Dieses Zitat könnte unbeabsichtigt den Eindruck erwecken, dass Varoufakis Aussage faktisch korrekt ist. Varoufakis behauptet über Milleys Regierung, Zitat, sie leihen sich Zillionen von Dollar, häufen sie auf einen bereits unerträglichen Berg von Staatsschulden und verhindern so, dass der Geldmarkt den Wechselkurs ihrer Währung frei wählen kann. Zitat Ende. Doch Milley ließ sich keine Zillionen von Dollar. In Wirklichkeit reduzierte er die Staatsverschuldung. Seine Regierung erzielte bereits im Januar 2024, nur einen Monat nach Amtsantritt, einen Haushaltsüberschuss und behält diesen seitdem bei. Anstatt neue Nettoschulden hinzuzufügen, hat die Regierung lediglich Altschulden refinanziert, die von früheren Regierungen aufgenommen wurden. Tatsächlich wurde unter Milley die Staatsverschuldung um etwa 40 Milliarden US-Dollar reduziert und das Verhältnis von Schulden zu BIP sank dramatisch, von 154,6% im Jahr 2023 auf 84,65% im Jahr 2024. Was das Wechselkursregime betrifft, so bewegt es sich in die richtige Richtung, hin zu größerer monetärer Freiheit. Kapitalverkehrskontrollen und das Cepo Cambiario, die Devisenklemme, wurden weitgehend abgeschafft, was einen zunehmend liberalisierten Devisenmarkt ermöglicht. Schlussfolgerung. Ich bin Professor Hülsmann für seine durchdachten und anregenden Bemerkungen dankbar. Wir sind uns in vielen Punkten einig, und wo wir unterschiedlicher Meinung sind, sind die aufgeworfenen Fragen von echter theoretischer Bedeutung. Unsere historische Einschätzung der Situation unterscheidet sich, hauptsächlich weil wir unterschiedliche Betonungen auf die relative Bedeutung der zugrunde liegenden Faktoren legen. Professor Hülsmann hält die kontraktiven Effekte eines Bankenkollaps für bedeutender, während ich den Zusammenbruch des Vertrauens in die Währung betone. Ich teile voll und ganz Professor Hülsmanns Hoffnung, dass der jüngste Wahlsieg von Javier Millets Partei den Weg für echte Geldreformen ebnet. In diesem Zusammenhang hat Professor Huerta de Soto einen kohärenten Reformplan skizziert. Erstens, Festlegen einer 100%igen Reservedeckung für Sichteinlagen und für Termineinlagen bis zu einem Monat, die als äquivalent angesehen werden können. Zweitens, Bargeld und Sichteinlagen in US-Dollar eintauschen, eine vollständige Dollarisierung. Drittens, Abschaffen der Zentralbank. Eine solche Reform würde einen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung monetärer Stabilität, echter wirtschaftlicher Freiheit und die Rückkehr Argentiniens zu alter Größe bedeuten.
Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.